Für den Fall, dass Außenstehende irgendwas über Spieltheorie wissen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es sich dabei um das Gefangenendilemma handelt. Also das ist so ein bisschen das, was es so richtig in die Popkultur geschafft hat, aus der Spieltheorie heraus, dieses Gefangenendilemma. Wenn Sie mein Buch kennen über Spieltheorie, also ich habe ja schon vor sehr langer Zeit ein Lehrbuch dazu geschrieben, also wenn Sie das kennen, dann wissen Sie, dass ich wahrscheinlich, dass ich kein so besonders großer Fan bin von diesem Gefangenendilemma. Für meinen Begriff ist das ein Spiel, was schon total ausgelutscht ist und eigentlich wurde alles darüber gesagt, was zu sagen ist. Aber es ergibt sich jetzt gerade eine Gelegenheit, doch tatsächlich nochmal darüber zu sprechen, weil sozusagen dieses Gefangenendilemma jetzt einmal in der echten Welt, in der Praxis passiert. Auf den Gedanken gebracht hat mich übrigens Jochen Siegert. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Wenn Sie diesen Blog Payment in Banking kennen, da unter anderem schreibt er relativ oft, also kennt sich ziemlich gut aus in dieser Banking-Payment-Branche und sowas. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass eben, wie gesagt, gerade bei Wirecard im Grunde genommen genau das, dieses klassische Gefangenendilemma gerade im Gange ist. Okay, gut, also nehmen wir das mal zum Anlass, dass ich Ihnen ein bisschen was erstmal über das Gefangenendilemma erzähle und danach gucken wir uns dann an, was hat das eigentlich mit der jetzigen Wirecard-Situation zu tun. Also, kommen wir mal rein. Für den Fall, dass Sie das Gefangenendilemma nicht schon kennen, also ich hoffe, Sie kennen es noch nicht, ansonsten langweilen Sie sich jetzt eben eine Minute lang. Also folgende Situation, zwei Leute, gute Freunde, ja, haben zusammen irgendein Verbrechen begangen, sie haben irgendwo eingebrochen oder irgend sowas und wurden danach geschnappt, aber man kann ihnen eigentlich nicht wirklich was nachweisen. Und der Staatsanwalt steckt dieses also in zwei unabhängige Zellen und sagt jedem Einzelnen, pass mal auf, du kannst dir entweder weiterhin leugnen oder du kannst gestehen, dass ihr es wart. Weil angenommen, du gestehst und machst es als Einziger, dann kommst du straffrei raus und der andere wird halt richtig verknackt. Für den Fall, dass ihr beide leugnet, okay, kann ich euch nicht richtig was nachweisen, also hier ein bisschen illegaler Waffenbesitz und sowas, also kommt der Kleine beide so ein ganz kleines bisschen rein, aber natürlich auch andersrum, wenn der andere gesteht und damit zum Kronzeugen wird und du geleugnet hast, dann sieht es auch ganz schlecht für dich aus, dann kriegst du nämlich die hohe Strafe und der andere kommt raus. So, welche Situation hat man jetzt also als ein solcher Gefangener? Nun, man hat die Situation, dass egal, was der andere macht, es immer besser ist zu gestehen. Also stellen Sie sich vor, der andere leugnet, dann ist klar, dann gestehe ich einfach, bin halt Kronzeuge, besonders gut für mich. Stellen wir uns vor, der andere gesteht auch, dann würde ich sagen, da ist ja sowieso klar, in dem Fall ist sowieso für mich besser zu gestehen. Also unabhängig davon, was der andere macht, ist es besser zu gestehen. Und das wiederum nennt man in der Spieltheorie eine sogenannte dominante Strategie. Ja, also eine dominante Strategie heißt, ist egal, was der andere macht, die dominante Strategie ist die andere, ist besser als die andere, die dominiert wird. Und das liegt hier eben vor bei dem Gestehen. Und daher ist die einzige spieltheoretische Rationallösung, dass beide, die jetzt hier gefangen worden sind auf die Art und Weise, dass die also beide unabhängig voneinander gestehen. So, wenn man das vor, sagen wir mal, 20 Jahren vor Publikum so erklärt hat, und hängt natürlich immer ein bisschen von dem Kontext ab, in dem man das gemacht hat, und die Art, wie man es erzählt, aber wenn man das vor einem normalen Publikum erklärt hat, dann war eigentlich immer die Reaktion, dass alle gesagt haben, Spieltheoretiker sind einfach total bescheuert. Ja, also Spieltheoretiker machen irgendetwas, das ist ja völlig irrational. Ja, ihr tut so, als wäre hier der reine Egoismus das Rationale, aber die Leute kennen sich doch und das sind auch gute Freunde und die werden sich noch nicht gegenseitig verraten, das schneiden noch viel besser ab, wenn die beide leugnen und so weiter. Und das stimmt natürlich auch und das ist ja genau das, was dieses Gefangenendilemma auch so interessant gemacht hat, dass hier eben die kollektive Rationalität, also was für die Gruppe am besten, was anderes ist als die individuelle Rationalität, also was ist für den Einzelnen am besten, unabhängig von der Gruppe. Jetzt gehen wir mal die Sachen nacheinander durch. Also wenn wir tatsächlich jetzt erstmal die Situation haben, in der wir uns hier befinden, dann ist das einzig Logische, was man tun kann, tatsächlich zu gestehen. Also das ist eine logische Schlussfolgerung aus dem, was man reingesteckt hat. Das ist keine Sache, die in der Spieltheorie drinsteckt. Das ist nicht, dass die Spieltheorie empfiehlt, man soll immer ein Egoist sein. Sondern es ist sicher so, dass die Situation einfach vorliegt, dass wenn die eigene Präferenz so ist, dass man möglichst kurz in den Knast kommen möchte, dann die Verhaltensweise, die optimale hier ist, zu gestehen, unabhängig davon, was der andere macht. Das steckt aber in dem Spiel einfach drin. Also man muss ganz einfach gestehen, weil es eben diese dominante Strategie ist. Mal angenommen, man hat das, was dem anderen passiert, mit in der eigenen Nutzenfunktion drin, das kann man ja machen. Dann fühlt man sich sozusagen unwohl, wenn man den anderen verraten hat. Und dann ist klar, dann ändert sich natürlich auf einmal auch das Spiel. Oder stellen wir uns auch vor, es gibt andere Verhaltensmöglichkeiten. Stellen wir uns vor, der andere hat weiterhin die Möglichkeit, also wir begegnen ihm dann danach wieder nochmal im anderen Leben sozusagen. Also wenn wir wieder raus sind aus dem Knast, dann begegnen wir ihm wieder. Und dann ist er nicht mehr unser Freund. Und das sind eben auch irgendwelche Sachen, die dann von Nachteil sind. Oder vielleicht ist dann auch so, dass ich in irgendeiner Form rächen möchte oder sowas. Also das heißt, wenn man diese Spielsituation sozusagen anders analysiert, dann merkt man schon, dass hier auch mehr an Reichtum drin ist, als man erst gedacht hat. Und das ist eben erstmal die Situation, die bei diesem Gefangenendilemma drinsteht. Und da gibt es also tausende von Publikationen darüber. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wie ist es eigentlich in der echten Welt? Also was machen denn jetzt eigentlich echte Menschen? Also was machen denn die Menschen, die in den Spieltheorie-Vorlesungen und Vorträgen immer sagen, ja, die Spieltheoretiker, die alten Egoisten, die empfehlen nur Sachen, die man gar nicht macht. Also gucken wir uns mal an, was da passiert. Und dafür werfen wir jetzt den Blick auf Wirecard und stellen fest, bei Wirecard ist es so, dass tatsächlich plötzlich einige Insider sich gemeldet haben bei der Staatsanwaltschaft und gesagt haben, hier, wir kennen uns richtig gut aus Und wir wären bereit, als Kronzeuge aufzutreten, aber wir hätten dann gerne eine erhebliche Strafminderung dafür, dass wir die anderen verpfeifen. Also, was wir hier sehen ist, dieses Gefangenendilemma existiert in der echten Welt. Und wir sehen auch sofort, wie sich die Menschen in einer solchen Situation verhalten. Nämlich ganz offenbar kommt irgendwer tatsächlich an und ist dann tatsächlich bereit zu gestehen. Und wir sehen natürlich auch, dass die Situation in der echten Welt ein bisschen anders ist. Also bei dem Gefangenendilemma, sozusagen wie es in den Lehrbüchern drin steht, da ist es ja eine gleichzeitige Entscheidung. Also sie sitzen in unterschiedlichen Räumen und können sich gleichzeitig entscheiden. In der echten Weltsituation ist es ja eher so, dass das eine Sequenz ist. Also derjenige, der zuerst kommt zur Staatsanwaltschaft, der kann sich als Kronzeuge anbieten. Und dieser zeitliche Ablauf ist durchaus auch nochmal was Entscheidendes. Ja? Also wenn man da zu lange zögert und dann zur Staatsanwaltschaft kommt und sagt, ich wäre gern Kronzeuge, dann würden die sagen, naja, das werten wir jetzt mal als Geständnis, aber tut uns leid, Strafminderung gibt es nicht, weil der andere ja schon da ist. Also das ist so ein bisschen die Situation. Wir sehen hier auch in der echten Welt, verhalten sich eben Menschen ganz häufig anders als im Publikum von irgendwelchen Spieltheorie-Vorträgen. Sie sind nämlich plötzlich gar nicht so wahnsinnig kooperativ zu dem anderen, sondern irgendeiner merkt tatsächlich, dass es hier eine dominante Strategie für ihn gibt, bricht sozusagen aus und bietet sich dann als Kronzeuge an. Das kann man sehr oft beobachten. Ich habe übrigens für einige Zeit hier auch mal ein anderes Video gemacht. Ich verlinke Ihnen das hier auch mal. Da ging es um das CO2-Sparen. Das ist eine ganz ähnliche Situation. Also da haben wir auch ein soziales Dilemma vorliegen. Das ist, wenn man so will, eine Verallgemeinerung dieses Gefangenendilemmas. Und wir wissen auch relativ stark, wie sich Menschen in einer echten Weltsituation verhalten, wenn sie denn in einem solchen Dilemma sind, sei es jetzt das klassische Gefangenendilemma oder ein soziales Dilemma. Die Fälle, in denen sie tatsächlich sich egoistisch verhalten, also genauso wie die Spieltheorie vorhersagt, ist sehr groß. Und das liegt einfach daran, also ist sehr häufig, ja, das liegt einfach daran, dass eben hier offenbar die Präferenz über die anderen, also der Nutzen der anderen, eben doch nicht so stark in die eigene Funktion eingeht, sondern wenn man sich einfach fragt, geht mir jetzt für 20 Jahre hinter Gitter oder nur für 5, wenn man die anderen verpetzt, dann sagen sich die anderen, ach naja, 15 Lebensjahre, ist mir das schon wert, dass ich den anderen jetzt verpetzt habe. Und dann rationalisiert das man das natürlich auch. Ja, dann sagt man ja, der andere war ja auch der wirklich Böse und der hat ja versucht, mich reinzureiten und eigentlich wehre ich mich ja jetzt nur. Das macht man dann aber als eine Geschichte obendrauf, um eben tatsächlich dieses Rationalverhalten an den Tag legen zu können, was man, naja, zum gewissen Grad vielleicht in einem anderen Kontext moralisch für gar nicht so besonders toll hält. Und jetzt gibt es aber natürlich noch einen anderen Twist, der dahinter steht. Und zwar googeln Sie bitte einfach mal nach Kronzeuge Selbstmord. Sie werden sich wundern, wie viele Kronzeugen völlig unerwartet Selbstmord begehen. Also, da gibt es ganz viele Fälle, ja, aus der Vergangenheit. Also ich möchte Ihnen jetzt gar keine Fälle nennen, googeln Sie wirklich mal, macht Spaß, da tauchen die verrücktesten Fälle auf. Und Kronzeugen leben ganz offenbar sehr stark suizidgefährdet. Und ich würde daraus schließen, dass das wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht nur Suizid war, sondern das sind wahrscheinlich eher Aktionen, wo ganz einfach die anderen, die verpfiffen worden sind, eben doch irgendwelche Möglichkeiten finden, heranzukommen. Also je größer diese ganze Sache ist, in der man da drin steckt, ja, wenn das also, weiß ich, riesige politische Verzwickungen sind und sowas, dann auf einmal merkt man, ist man als Kronzeuge, selbst wenn man sich irgendwo in Schutzhaft begibt oder sowas, gar nicht mehr so fürchterlich sicher, sondern dann fällt plötzlich irgendwann die Kamera aus und genau in der Zeit begeht man einen Selbstmord. Mit anderen Worten, das ist das Problem, wovon ich am Anfang gesprochen habe, dass dieses Gefangenendilemma in den Lehrbüchern eben nicht vollständig modelliert ist, sondern dieses Gefangenendilemma ist eben nur ein Teil des Spieles und danach gibt es noch was anderes. Also wenn die Leute wieder aus dem Gefängnis rauskommen oder wenn sie tatsächlich ganz einfach an irgendeiner Stelle sich verkrochen haben, und also gerade noch die Aussage machen müssen, in der Zeit leben sie eben sehr gefährlich, weil normalerweise der Arm der anderen vielleicht doch noch weiter reinreichen kann, als man sich das ursprünglich so gewünscht hat. Also, das sind die Dinge, die jetzt hier mit zusammenhängen. Übrigens, wenn Sie glauben, das ist jetzt bei Wirecard eine Besonderheit, das ist keineswegs so. Also gucken Sie sich beispielsweise mal die Cum-Ex-Geschäfte an. Da sind auch sofort Kronzeugen auf den Plan getreten und haben gesagt, ja genau, also wir sind bereit auszusagen, wie das intern in den Unternehmen hier abgelaufen ist. Und das ist auch bei jede Menge anderen Wirtschaftsskandalen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, auch bei Kartellfällen übrigens, ja, ist extrem groß, dass dann irgendeiner beispielsweise aus dem Kartell ausbricht oder eben ganz einfach Whistleblower wird, weil er weiß, damit kann er eben diese Kronzeugenregelung in Anspruch nehmen und steht damit wesentlich besser da, als wenn er ganz einfach den Mund gehalten hätte. Also diese dominante Strategie ist nicht nur theoretisch ein sehr überzeugender Punkt, sondern ist eben auch praktisch ganz offenbar einer. Okay, damit haben wir jetzt tatsächlich ein sozusagen Lehrbuchbeispiel einmal richtig schön in der Praxis gesehen. Freut mich, dass Sie bis hierhin zugehört haben und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Woche hier wieder. Ach so, damit wir das tun, müssen Sie natürlich noch eines machen für den Fall, dass Sie es schon getan haben. Kanal abonnieren und liken wäre nichts Böses. Und ansonsten, Sie können vielleicht auch dieses andere Video über das soziale Dilemma beim CO2 einsenden, fällt mir gerade ein, denn in dem Zusammenhang lohnt sich das. Okay, so, jetzt habe ich genug geredet, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.